Hallo und herzlich willkommen beim Feinschmecker Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und ich bin heute in einem ganz besonderen Ort, und zwar dem Hotel Atlantik in Hamburg, direkt an der Außenalster. Ich bin heute hier, weil ich gleich Alexander Meyer treffe, das ist der Küchenchef, und mit ihm spreche ich darüber, wie es ist, in kurzer Zeit so erfolgreich zu sein, wie er es geschafft hat, nach nur einem Jahr einen Michelin-Stern zu holen. Er erzählt uns, warum er Kochen nicht als Arbeit empfindet und die Küche als sein Zuhause ansieht. Außerdem erklärt er uns, warum eine Soße von ihm mehrere Tage braucht und warum seine riesige Kochbuchsammlung noch lange nicht am Ende ist. Viel Spaß beim Hören. Ja, lieber Alexander, herzlich willkommen beim Feinschmecker Podcast.
Ja, moin Julius, herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
Genau, wir sitzen ja heute hier in einer echten Hamburger Ikone, und zwar ist es das Hotel Atlantik direkt an der Außenalster. Und ursprünglich wurde das Hotel ja für die Passagiere der Hapag Hamburg-Amerika-Linie erbaut. Die Weltkugel ist auf dem Dach, nautische Elemente sind überall im Haus. Und es ist auch schon ganz schön alt, es wurde 1909 erbaut. Du hast im Februar 23 angefangen, aber was du heute hier kochst, das gab es damals noch nicht, bis auf ein Gericht. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie schon gab, die Hummersuppe. Sie steht schon lange auf der Karte und sie steht es auch immer noch. War das ein Einstellungskriterium?
Tatsächlich war es ein Stück weit eine Vorgabe. Die Hummersuppe muss bleiben. Allerdings habe ich mich relativ schnell durchgesetzt, dass wir die Hummersuppe immer variieren können. Also es ist natürlich zurückgehend aufs Originalrezept von 1909, 115 Jahre her. Aber wir variieren die so ein bisschen, bringen die so ein bisschen in unsere Zeit, ins jetzt Jahr 2024, und das macht riesigen Spaß.
Also gab es die tatsächlich schon?
Die gab es tatsächlich schon. Also Beginn. Man erzählt sich, ich war 1909 noch nicht hier, aber habe auch keine alten Speisekarten gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass schon 1909 die ersten Gäste hier die Hummersuppe genossen haben, definitiv.
Ja. Und würdest du sie kochen, wenn du nicht müsstest?
Ich würde sie tatsächlich weitermachen, weil ich finde, es gehört zum Haus dazu. Und auch zu unserem Restaurant. Und vor allem macht es riesigen Spaß, sie immer wieder neu zu interpretieren und als, sage ich mal, Signature-Dish auch so ein bisschen im Menü zu haben.
Ja, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, weil sie gehört nun mal zu diesem Haus, genauso wie die Außenalster. Wir können ja mal ein bisschen über deinen Werdegang sprechen, weil eigentlich hast du ja mal Geografie studiert, das aber dann abgebrochen. Was hat dich dazu bewegt, doch die Küche aufzusuchen?
Ja, also mein Studium war relativ kurz. Es waren so, zwei Semester war ich eingeschrieben, aber anderthalb Semester war ich noch nicht mal da geführt. Es hat auf Dauer einfach keinen Spaß gemacht, und ich bin halt nicht so dieser schulische Mensch. Und ich habe nebenbei immer in der Gastronomie gearbeitet oder gejobbt, und dementsprechend war so ein gewisser Hang dazu immer da. Von klein auf auch so ein Stück weit. Und irgendwann habe ich dann am Bahnhof in Bochum gestanden und habe gesagt, weißt du was, morgen fährst du nicht mehr hier hin. Und dann habe ich halt was anderes gesucht, und dann lag es da nahe, in der Gastronomie zu bleiben. Und das war etwas, was ich konnte, was mir gefallen hat, was mir gelegen hat. Und dementsprechend war das so das Auffangbecken für mich. Ja. Erst im Servicebereich, und dann habe ich mich während meiner Serviceausbildung dazu entschlossen, dass ich doch nochmal in die Küche möchte. Die Faszination Küche war dann gerade durch den täglichen Restaurantalltag schon gegeben. Und ich habe meine Servicelehre nicht auf so hohem Niveau absolviert wie meine Kochlehre.
Ja.
Und mir war dann klar, dass wenn ich das mache, dass ich das dann nur in den besten Häusern Deutschlands machen möchte. Und das habe ich ja zum größten Teil auch geschafft.
Ja, und wenn man nochmal kurz zurückblickt, weil bei euch, soweit ich weiß, wurde ja immer gut gekocht zu Hause. Deine
Richtig.
Eltern
ja.
waren auch schon im Hotel Atlantik, bevor du überhaupt wusstest, dass du Koch werden würdest.
Richtig, ja.
Was haben deine Eltern denn zum Sinneswandel gefragt? Man könnte ja denken, dass sie sich vielleicht freuen.
Du meinst im Sinneswandel vom Studium zur Ausbildung in der Gastronomie? Ja, es war nicht so, das Feedback war nicht so positiv, wie man denken könnte, also heute denken könnte.
Ja.
Damals war es definitiv nicht so positiv, und ich habe vielleicht auch den Termin ein bisschen blöd gewählt. Es war dann an Weihnachten, hätte man vielleicht ein bisschen anders planen können, so im Nachhinein.
Okay.
Aber ich denke, wie ich drüber nachdenke, hätte ich vielleicht einen anderen Termin in einem anderen Rahmen wählen sollen, um es meinen Eltern beizubringen.
Keine festliche Stimmung mehr.
Vielleicht danach nicht mehr auf jeden Fall. Ja, es war schon im ersten Moment ein Schock, und was heißt Schock, aber ich habe ein sehr bescheidenes Abitur gemacht, für das ich sehr lange gebraucht habe, und habe mich dann dieses Studium gequält und habe mich dann auch durch Studium gequält, als ich dann da war, und habe meinen Eltern das dann aber irgendwann erklären können, und dann ging das auch, und spätestens dann mit der Kochlehre bei Herrn Bourguet in Düsseldorf war das vergessen, Und ja, ich glaube, auch heute sind meine Eltern sehr stolz auf meinen Werdegang und auf das, was ich mit meiner Mannschaft über die Jahre erreicht habe.
Ja. Und du hast gerade schon angeschnitten, deine Ausbildung hast du erst zum Restaurantfachmann gemacht. Das war aber nicht so das hohe Niveau, eher Standard.
Genau, absolut. Das war eher so ein, ja, vergleichbar mit dem Alex hier in Hamburg im Außen, im Alster-Pavillon. So, das war eher so eine Systemgastronomie und ja. Dementsprechend habe ich da auch nur die absoluten Basics mitgekriegt, habe viel in Eigenverantwortung mich weitergebildet und bin dann so zur Sterne-Gastronomie gekommen und habe mich dann dafür entschieden, dort meine weiteren Schritte zu gehen.
Also war das dein Ziel, da rauszukommen, sag ich mal, und
ja,
in der gehobene Küche umzuschwenken?
Ja, absolut. Ja.
Genau, dann warst du ja im Schiffchen in Düsseldorf. Ist ja sehr klassisch französisch. Das hat dich geprägt bis heute, oder?
Absolut. Das ist die Handschrift, die mir Herr Bouguer mitgegeben hat. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens, würde ich sagen. Weil da habe ich nochmal, ja, bin ich zum Mann geworden, kann man so sagen.
Okay.
Also ich kam damit Mitte 20 hin und habe gedacht, ich bin was, ich kann was, ich weiß was. Und das hat nicht lange gedauert, da hat Herr Bouguer mir gezeigt, dass es dem nicht so ist. Und hat mir aber jede Chance gegeben, um was zu werden. Und ich glaube, ich habe das auch genutzt. Und wir haben heute noch ein relativ gutes Verhältnis mit losem Kontakt miteinander. Er hat letzte Woche natürlich auch gratuliert.
Ja.
Und ist ein sehr prägender Mensch für mich und bin ihm zu großer Dankbarkeit verpflichtet.
Und danach ging es ja für dich ins Aqua, danach Unico und Nagaya unter anderem, bevor du im Brenners Park Hotel in Baden-Baden warst. Die beiden Stationen Unico und Nagaya, war das bewusst gewählt, dieser japanische Einschlag?
Ja. Also im Nagaya und im Aqua habe ich mal so ein Praktikum gemacht. Das war dann schon so entweder im Urlaub oder während meiner Lehre. Da war ich jetzt nicht fest als Koch. Aber gerade das Nagaya hat mich definitiv geprägt. Das war auch ein etwas längeres Praktikum. Und ich hatte immer so eine gewisse, ich sag mal, Affinität zur, neben der französischen, auch zur japanischen Küche. Und in Düsseldorf ist das natürlich auch, liegt es klar quasi vor der Haustür, aufgrund der Größe der japanischen Community. Gibt es dort unheimlich viele japanische Läden, entweder zum Einkaufen oder auch zum Essen gehen. So war ja auch ein bisschen die französische Küche von Herrn Bouguer geprägt, dass zum Beispiel schon damals Matcha-Tee mit Gänsestopfleber kombiniert wurde.
Ja.
Und ich musste dann Urlaub machen, weil ich hatte einfach zu viele Stunden. Und Herr Bouguer hat mich dann quasi in so eine Art Zwangsurlaub geschickt. Okay. Und ich habe dann gesagt, Chef, ich möchte nicht in Urlaub, weil ich brauche keinen Urlaub. Ich möchte mehr lernen, mehr sehen, was machen. Und wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich ein Praktikum machen wollen. Und habe ihm dann so 2-3 Läden vorgeschlagen, wo ich mich denn sehe. Und er hat die dann rigoros abgelehnt und hat gesagt, nein, das machen Sie nicht. Und dann, was ist denn, wenn Sie zu Nagaya gehen? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn das funktioniert, dann würde ich das auf jeden Fall wahrnehmen. Und war eine tolle Zeit, 2 Wochen waren es, wirklich klasse, hat großen Spaß gemacht und hat mich nochmal mehr in dieses Japan-Thema gebracht und dann auch letztlich dazu bewogen, 2016 ins Unico zu Christian zu gehen. Ja.
Aber das ist ja schon verrückt. Ich meine, Sie haben Urlaub, Zwangsurlaub, und den lassen Sie verstreichen, weil Sie so eine Lust aufs Kochen haben und aufs Lernen.
Ja, also das habe ich bis heute. Und ich glaube, das ist auch so einen gewissen Punkt, so das Geheimnis von Leuten, die diesen Beruf einfach mit Passion erfüllen und dem nachgehen. Ich würde niemals sagen, wenn ich hier hinfahre, heute Morgen, als ich hier hingefahren bin, ich würde niemals meiner Freundin sagen, ich fahre zur Arbeit. So, sondern ich sage, ich fahre ins Restaurant, ich fahre ins Hotel. Und ich habe nie das Gefühl, dass ich arbeiten muss oder dass ich was aus Zwang mache. Es macht einfach, ich bin hier zu Hause in der Küche. Klar war der Ort mal ein anderer, aber die Küche ist mein Zuhause. Das ist so mein Natural Habitat, kann man sagen.
Ja.
Und das war schon immer so und das wird hoffentlich auch immer so bleiben. Es macht riesigen Spaß und ich denke noch lange nicht daran, irgendwann mal aufzuhören. Kann ich gar nicht.
Ja. Und das zeigt sich ja auch in anderen Belangen, dass du Spaß hast bei der Küche. Ihr habt euren Stern erhalten, euren ersten, vor sehr kurzer Zeit, letzte Woche erst. Und erstmal herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
War das euer Ziel, so schnell einen zu kriegen oder überhaupt einen zu kriegen?
Ja, also das war schon das ausgewiesene Ziel, dass wir hier im Atlantik, fürs Atlantik, im Atlantik-Restaurant einen Stern erkochen möchten. Ich bin ganz ehrlich, es war mega überraschend, als die Einladung kam. Ich habe nicht wirklich absolut nicht mit gerechnet, war auch in dem Moment erstmal perplex, konnte nichts sagen und habe diese E-Mail bekommen mit der Einladung, in der eigentlich steht, dass man einen Stern bekommt. Also man bekommt diese E-Mail und man ist dann eingeladen. Die Verleihung, die Zeremonie war hier um die Ecke in der Handelskammer in Hamburg, zu Hamburg. Und dementsprechend war es direkt vor der Haustür. Es war so eine Art Heimspiel, aber trotzdem habe ich absolut nicht realisiert, dass wir da jetzt einen Stern kriegen.
Ja.
Und ich wollte es auch eigentlich den Jungs nicht sagen. Und Aber ich war, in dem Moment war ich dann, und dann lief Fabi, einer meiner tollen Köchin in unserem Team, lief am Büro vorbei, indem ich dann so perplex auf diesem Bildschirm starrte und mir das Gesicht so halb in den Händen vergruben hatte. Und er kam von mir und sagte: Chef, alles gut? Und dann habe ich nur auf den Bildschirm gezeigt und der hat dann laut geschrien und hat sich gefreut. Und dann, ja, haben wir es natürlich dann auch oben, ja, Focke und Yannick, meinen anderen beiden Jungs, ja, erzählt. Ja. Und es war ein sehr berührender Moment. Und mittlerweile habe ich auch realisiert, was passiert ist, weil nach so kurzer Zeit hier einen Stern zu bekommen, das hatten wir nicht auf der Agenda, gebe ich offen zu.
Ja, ja.
Ich denke, dass es verdient ist, aber ich hatte jetzt nicht die Idee, dass das so schnell geht. Nee.
Ja. Ja, du hättest ja was sagen müssen, weil du musstest ja abends weg, hättest ja den Service nicht alleine.
Ja, ich habe erst wirklich, ich habe tatsächlich viele Szenarien danach noch oder im Vorfeld dann, was machst du denn, falls wenn? Und ja, ich hatte dann schon hier versucht, irgendwie zu sagen, ich bin krank. Das hätten die Jungs mir aber nicht abgenommen, weil ich bin nie krank.
Ja.
Ich habe in meinem ganzen Arbeitsleben zweimal einen Krankenschein gehabt und der war zweimal due to Corona. Dementsprechend durfte ich da nicht arbeiten. Aber sonst könnte man, du kannst mir ein Bein abhacken, ich stehe trotzdem in der Küche. Das hätten die mir nicht abgenommen. Dementsprechend habe ich dann ein weißes Tischtuch draufgelegt und habe gesagt, hier Jungs, pass auf, so sieht's aus. Ich bin eingeladen für uns und wenn ihr einverstanden seid, gehe ich hin und ich gucke mal, was ich mitbringe. Und die haben natürlich gesagt, ja klar. Und ich habe das Ziel mitgebracht, habe die Jacke stellvertretend für uns angezogen, weil es immer eine Teamleistung.
Ja.
Das ist mir unheimlich wichtig und dementsprechend, ja, toller Moment.
Ja.
Du merkst, ich bin immer noch, ich ringe da immer noch um Worte zum Teil, ja, tatsächlich.
Ja. Und jetzt bist du ja hier in einem Haus, wir haben das gerade schon angesprochen, ganz am Anfang, das steht für das Entdecken der Welt, für die große Reise, spiegelt sich das auch in deiner Küche wieder?
Absolut, also ich schätze diese Basis der klassisch-französischen Küche und kombiniere das mit den besten Küchen und Zutaten aus der ganzen Welt. Und dementsprechend ist dieses Haus oder dieses Restaurant eigentlich für unsere Küchenstilistik prädestiniert. Es sind unheimlich viele japanische und asiatische Einflüsse durch die Zeit bei Christian, durch die Zeit bei Herrn Nagaya. Aber es sind halt auch andere Küchen, die einfach wirklich uns faszinieren, die uns mitnehmen. Unheimlich viele Gewürze aus dem orientalischen Raum zum Beispiel. Beste Produkte aus der ganzen Welt. Aber halt auch die vor der Tür liegen. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendwie eine Kartoffel aus Peru einzufliegen, wenn wir hier vor der Tür eine tolle Kartoffel haben. Das ist dann wiederum was anderes.
Ja, also die Produkte regional, wenn es passt.
Absolut.
Ansonsten
Top-Produkte. Saisonal und lokal, so immer, wenn es geht. Aber zum Beispiel dann im Winter, in den Wintermonaten, haben wir auch mal eine Flugmango im Dessert. Und die kommt dann halt irgendwie von der anderen Seite der Welt. Wir wollen uns halt nicht so dogmatisieren, sag ich mal. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Joker unserer Küche.
Ja, und was auch ein Joker deiner Küche ist, sind die Soßen. Du bist ja ein Soßenspezialist und bei euch.
Das sagt man so, ja.
Bei euch kommt ja auch das Kännchen auf den Tisch, gerne, dass man nachgießen kann. Vielleicht erklärst du einfach mal, wie viel Arbeit in so einer Jus steckt. Aktuell habt ihr eine Teriyaki-Traubenjus zur Taubenbrust.
Genau.
Im Menü.
Ja.
Wie viel Arbeit steckt in so einer Soße, bis sie so ist, wie sie ist?
Ja, die kocht 5 Tage.
Ja.
Und wir benutzen in unserem aktuellen Hauptgericht der Taube, benutzen wir das ganze Tier. Das bedeutet, wir braten die Brust an der Karkasse. Aus Keulen und Flügeln machen wir ein Konfi. Das servieren wir im zweiten Gang hinterher. Und die Innereien benutzen wir, um die Soße abzubinden für den zweiten Gang. Und die restlichen Karkassen, alles was man so hat, benutzen wir halt, um die Soße anzusetzen. Die werden dann angeröstet, dann gibt es noch einen zweiten Ansatz, wird immer wieder aufgefüllt, deglaciert mit Rotwein und Portwein.
Ja.
Kommt ein bisschen Madeira rein. Ich mache keinen Hehl daraus, dass wir da auch mit Sojasoße arbeiten, weil wir sind halt mal ein internationales, zum Teil japanisch inspiriertes Restaurant. Ja. Und sonst ist es Zeit, die man halt reinstecken muss. Es wird dann immer wieder langsam eingekocht, runtergekocht, dann wird es wieder fein abpassiert, dann kommt es in den nächsten Topf, wird dann wieder runtergekocht und wird auch null abgebunden. Also wenn die kalt ist, geliert die so gut wie. Und am Tisch, wenn man die im Kännchen hat, man sieht so richtig, dass die am Kännchen klebt und auch an den Lippen klebt. Also ist so eine richtige Essenz, die man dann irgendwie hat. Steckt jede Menge Arbeit drin, unheimlich intensiv, aber trotzdem kommen die Kännchen zu 99,9% restlos leer zurück. Also die Leute, den scheint es zu gefallen.
Okay, und die mit Löffel dann den letzten Tropfen?
Mit dem Löffel, wir setzen mal einen Gummilöffel ein zu unseren Hauptgängen, weil die Soßen einfach nur mal so eine, ich sag immer dazu, Unterschrift des Kochs sind.
Ja.
Und die scheinen ganz gut anzukommen. Dementsprechend werden bei uns die Teller immer von den Soßen leer gekratzt. Und von allen anderen Komponenten natürlich auch.
Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, was man leider gar nicht so häufig sieht, ist, auf diesem Niveau zumindest, dass die Gerichte, die im Menü stehen, alle à la carte gibt. Also ist es dir schon wichtig, dass die Gäste immer noch selber entscheiden können, was sie wie essen wollen.
Genau, wir haben auch immer 2 Menüs auf der Karte.
Genau.
immer eins, was vollkommen vegetarisch ist. Unsere ganzen Amüsgöl und Apo-Geschichten, die wir vorweg als kleine Grüße aus der Küche schicken, sind auch immer vegetarisch. Vegan machen wir nicht, da sind wir wieder bei der Dogmatisierung. Wir benutzen halt unheimlich gerne Butter, Käse und solche Geschichten. Mhm. Das können wir einfach nicht weglassen. Und ja, diese Gerichte können auch beliebig ausgetauscht werden, sofern das nach Rücksprache irgendwie erfolgt, dann machen wir das eigentlich immer möglich. Und wir sind nun mal am Ende des Tages auch in einem 5-Sterne-Esshotel. Du hast hier nicht nur Gäste, die 7-Gang-Menü essen, sondern du hast hier halt auch Gäste, die kommen dann vielleicht 3 Abende in der Woche hintereinander und die möchten dann vielleicht auch mal nur einen Gang à la carte essen, haben vielleicht mal ein bisschen mehr Hunger, ein bisschen weniger Hunger und fanden vielleicht auch einen Gang im Menü so toll, dass sie dann ihr eigenes Best-of-Menü zusammenstellen. Ja. Das hatten wir auch schon öfter, dass an einem Abend wird Identität, also unser Menü mit Fisch und Fleisch gewählt, am nächsten Tag dann Flora, unser Menü, was rein vegetarisch ist. Und an Tag 3 kommen dann Gäste und sagen, wissen Sie was, wir machen jetzt Folgendes, wir würden uns aus beiden Menüs so ein Best-of-Menü zusammen, können wir das machen? Und dann ist ja ein Ritterschlag für uns, dass den Gästen die Gerichte so toll gefallen haben oder so gut gefallen haben, dass sie dann ihr eigenes Menü komponieren. Und nach einer gewissen Rücksprache, und wenn wir das wissen, machen wir das alles immer möglich. Weil dafür sind einfach auch Gastgeber aus Leidenschaft, das ist einfach so.
Und was auch besonders ist, ist, also ihr habt die 2 Menüs auf der Karte und dann habt ihr noch eine Klassikerkarte. Da stehen 3 Gerichte drauf, unter anderem die berühmte Hummersuppe, eine Seezunge à la Manière und Baked Alaska, also eine Eistorte mit einer flambierten Meringue-Haube.
Ja.
Das sind ja jetzt Gerichte, die man vielleicht auf so einem Level gar nicht erwarten würde, aber die perfekt in dieses Haus passen. Ist das eine Hommage an die Gerichte, weil die gehen einfach nicht besser und
ja, es ist ein Hommage an die Gerichte. Ich würde schon sagen, dass wir sie perfektioniert haben. Wir sind immer, das Grundprodukt ist schon mal das Entscheidende. Wir kaufen wirklich ganz, 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 ganz tolle Grundprodukte ein, die wir da für diese Gerichte benutzen. Die Hummersuppe ist, wie gesagt, auch im Menü. Also sie ist sowieso à la carte wählbar, wenn man möchte. Und die Seezunge ist nicht nur aus kulinarischen Gründen am Tisch, sondern auch gastronomischen. Denn man muss sich einfach überlegen, wir bereiten die jetzt nicht in der Küche vor und der Teller kommt dann angerichtet zum Gast, sondern das macht unsere Servicebrigade am Tisch, dass sie dann tatsächlich fachgerecht die Seezunge am Tisch filetiert vorlegt. Wir machen dazu Beilagen und Soßen in so kleinen Beilagenschalen. Auch die werden vorgelegt und dann am Tisch eingesetzt. Das ist so ein bisschen noch diese alte Service-Schule. Die passt einfach wunderbar in dieses Haus, wunderbar in dieses Restaurant. Und das darf man ja auch nicht vergessen, es wird kaum noch gemacht, ist doch für unsere Auszubildenden im Haus unheimlich wichtig, dass sie sowas lernen und sehen. Ähnlich machen wir es beim Baked Alaska, was wir im Moment machen. Das ist quasi, wie du richtig gesagt hast, ein Omelette Surprise. Das flambieren wir auch am Tisch. Ist auch immer so ein Aha-Effekt. Das wird dann oft von Hotelgästen gewählt, die das schon früher mal gegessen haben und die natürlich auch davon gehört haben, zum Beispiel in so einem Podcast wie jetzt, die dann sagen, boah, das möchten wir mal erleben, weil das macht ja kaum noch einer. Und das changen wir auch immer so ein bisschen mit jeder Karte. Die wechseln wir relativ häufig. Entweder die kompletten Menüs oder nur einzelne Gänge und die Klassikerkarte wird auch immer regelmäßig aktualisiert. Also der Klassiker bleibt außer, im Grunde bestehen.
Außer die Hummersuppe.
Die Hummersuppe wird auch, also klar, die Hummersuppe, wie gesagt, wird auch immer neu interpretiert. Ja. Das Grundrezept, darauf geht's zurück. Aber auch da ist immer eine andere, ich sag mal, schnöde jetzt Einlage drin. Die Grundaromatik der Bisque ist immer dieselbe, natürlich. Aber wir arbeiten da schon dran, dass wir uns irgendwas Neues einfallen lassen und ein bisschen innovativer mit der klassischen Hummersuppe umgehen.
Ja. Ja, was macht ihr gerade?
Aktuell machen wir ein Fagottini, also so eine Teigtasche aus Hummer. Dazu gibt es einen glasierten Hummer, der ist sous vide vorgegart. Und dann machen wir so ein Bohnenpotpourri, also so ein bisschen von einem Cassoulet inspiriert mit Purple Curry. Und das macht großen Spaß, ein tolles Gericht.
Und das passt ja auch zur nächsten Frage, denn das Haus hat viele Stammgäste, die auch schon lange dabei sind. Wie reagieren die denn auf deinen Küchenstil, beziehungsweise sind die noch da?
Oder? Die sind tatsächlich noch da. Und die kommen auch immer wieder. Also wir haben keine Stammgäste verloren, wir haben eher neue gewonnen. Und das Feedback, das Gästefeedback gibt uns recht. Wir haben jetzt wirklich in dem ganzen Jahr, dass wir jetzt ja ziemlich genau geöffnet sind, haben wir kaum eine Reklamation. Also der ein oder andere Gast wünscht sich natürlich dann so dieses klassische Tatar am Tisch. Das haben wir aber auf Vorbestellung auch schon möglich gemacht, weil da verschließen wir uns einfach nicht. Wir sind Gastgeber, wir sind ein Haus für den Gast und trotz allem aber haben wir keine Gäste verloren, kann ich nicht sagen. Ja. Im Gegenteil.
Ja. Und wenn wir jetzt mal auf dein Team gucken, ihr seid ja 5 Köchinnen und Köche, eine Patissiere. Und was ich ungewöhnlich finde, oder ist ja auch irgendwie cool, dass es so ist, zu deiner Mannschaft gehört dein bester Freund, der Sous-Chef Focke Mick. Seht ihr euch noch privat oder bleibt es bei der Küche?
Tatsächlich, wir waren gestern Abend noch Dart spielen.
Okay, und das funktioniert?
Ja, das funktioniert super. Ja, also Focke und ich, wir haben uns mittlerweile vor 5 Jahren auf der Arbeit kennengelernt und machen das seitdem gemeinsam. Wir haben sowohl kulinarisch als auch privat jede Menge Schnittmengen, interessieren uns zum Teil für dieselben Dinge und verstehen uns einfach gut. Focke ist ein Funskerl und ja, macht einfach riesigen Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten, aber auch privat seine Zeit zu verbringen. Fabian ist unser Demi-Chef der Party, der macht im Moment den Pass. Den habe ich noch mit ausgebildet bei einer kleinen Zwischenstation auf dem Petersberg. Der ist auch direkt mitgekommen. Yannick habe ich hier kennengelernt. Auch ein ganz, ganz toller Typ, ein ganz, ganz toller, motivierter junger Koch. Der war schon hier, der hat im Atlantik gelernt und den haben wir quasi behalten.
Ja.
Genau, und dann haben wir im Moment mit Elena noch eine Auszubildende oder Talent, wie wir hier bei uns im Haus sagen. Und Astrid ist unsere Patissiere, die sich im Moment hauptverantwortlich für alle süßen Kleinigkeiten, die man hier im Atlantik so bekommt, verantwortlich zeichnet und die mit mir gemeinsam die Dessert entwirft und dann dafür sorgt, dass das dann von Elena abends umgesetzt wird. Sowohl im Mise en Place als auch abends im Service.
Ja.
Also Elena ist als Auszubildende quasi, macht sie gerade ihre Patisserie-Erfahrung im Gourmet-Restaurant.
Ja, und du bist ja auch einer, der richtig mitkocht, der nicht nur am Pass steht.
Nee, absolut nicht. Also ich koche jeden Tag und jeder Gast bekommt etwas, was durch meine Hände gegangen ist. Und ich koche tatsächlich zwei Posten aktiv abends im Service mit und auch die Mise en Place dafür. Das ist der Saucier und der Poisonné.
Ja.
Gerade der Poisonné liegt mir sehr am Herzen. Ich bin sehr versiert darin, Fisch zu filetieren. Du hast es angesprochen, die Soßen, die angeblich ja ganz in Ordnung sind, koche ich alle selber. Ja, aber ich gucke natürlich auch über alle anderen Posten mit drüber, habe aber einfach auch ein tolles Team und wir einigen uns immer darauf, wie das neue Menü aussehen soll. Ich gebe da natürlich immer die Inspiration, so ein bisschen die Vorgabe, aber ich bin jetzt kein Küchendiktator, der dann sagt, wir machen das jetzt so, weil du musst die Jungs halt auch mitnehmen. Und wenn die Jungs dann hinterm Rücken sagen, ey, was hat der Alter denn jetzt vor, warum schicken wir jetzt so einen Blödsinn? Dann kannst du halt nicht erwarten, dass es so ausgeht, wie du dir das als Küchenchef vorstellst.
Ja.
Und das ist immer eine Teamleistung. Ich möchte, dass das gemeinsam entwickelt wird. Ich möchte, dass die Jungs dahinter stehen und dass die auch sagen, boah, das würde ich jetzt auch gerne essen. So. Und dann kriegst du, glaube ich, auch ein tolles Ergebnis. Und das merkt der Gast dann und für den machen wir es am Ende, ja.
Ja, ja. Und du hast ja gerade erwähnt, die Patissiere Astrid Williams, die kommt aus Alaska.
Ja, richtig. Deshalb auch Baked Alaska. Lustig, gell?
Und sie ist Autodidaktin. Und vielleicht kannst du mir erzählen, wie sie dazu gekommen ist und wie sie ins Team gekommen ist.
Das ist eine ganz lustige Geschichte. Also die Astrid ist auch ein sehr maritimer Mensch. Ihr größtes Hobby ist Segeln. Und sie war wohl in Europa auf einem Segeltrip. Und dann ist irgendwann das Geld ausgegangen, um wieder zurückzukommen nach Alaska. Und dann so ein bisschen ein Stück weit gestrandet in Hamburg, ist sie dann im Atlantik gelandet, im maritimsten Hotel, was man sich vorstellen kann wahrscheinlich. Zumindest hier in Hamburg und Umgebung. Und hat dann hier ihren Weg quasi gemacht und hat sich unheimlich viel selber beigebracht. Natürlich auch unheimlich viel vom Patisserie-Team da unten mitgegeben bekommen und gelernt und aufgenommen. Und ist wahnsinnig, was man mit Motivation schaffen kann.
Ja.
Das ist wirklich faszinierend. Macht riesigen Spaß mit ihr.
Wahrscheinlich hat sie auch viele Kochbücher gelesen, um so gut zu werden.
Tatsächlich hat sie mich mal gefragt, ob ich nicht vielleicht auch ein paar Patisserie-Bücher hätte. Ich habe das dann bejaht und ihr auch einige empfohlen. Und dann haben wir auch gemeinsam im Internet nochmal einiges durchsucht und gesagt, das habe ich gesagt, das brauchst du, das brauchst du, das brauchst du.
Ja.
Und gemeinsam gekauft. Das ist ja so ein kleiner, ja, ich nenne es mal Fetisch von mir.
Genau.
Und,
sie hat dich nicht ohne Grund gefragt. Sie wusste von deiner kleinen Sammlung. Hast du einen Überblick darüber, wie viele Kochbücher du gerade
besitzt? Das müssen jetzt an die 900 sein.
Okay.
Ja, so Magazine nicht angeschlossen. Also es geht tatsächlich nur um die gebundenen Bücher. Das ist ein bisschen schwierig. Meine Lebensgefährtin Franziska, die verdreht regelmäßig die Augen, wenn der Amazon-Bote mal wieder klingelt.
Ja.
Aber ist so mein Hobby, wenn man möchte, ja.
Das sind wahrscheinlich keine Kochbücher aller die besten Bratenrezepte für jeden Anlass.
Ja, ich habe zwar mal für die Familie Oetker gearbeitet, aber ein Oetker-Kochbuch habe ich nicht.
Ja.
Tatsächlich sind es wirklich unterschiedliche Kochbücher aus allen Herren Ländern auf allen möglichen Sprachen. Die meisten natürlich in Deutsch.
Ja.
Dann würde ich schon sagen, folgt Englisch und dann Französisch. Und dann ist da wirklich alles dabei. Vom Paul Bocuse kocht aus den 80ern bis zum der nächsten Neuerscheinung aus dem und dem Verlag.
Ja, und ist das eher eine Inspiration oder auch was du zu Hause mal kochst?
Dann? Ja, zu Hause koche ich generell nicht. Zu Hause kann ich gar nicht kochen. Da muss man immer selber spülen und sowas. Und also da bin ich, zu Hause kann ich ganz, da muss man aufräumen. Nee, zu Hause gibt es Pasta und eine Brotzeit.
Ja.
Ja, aber man holt sich natürlich in diesen Kochbüchern eine gewisse Inspiration. Ich finde Kopieren unheimlich schlecht. Das sollte man nicht machen. Erst recht nicht 1:1. Aber klar, man guckt sich natürlich mal auch die eine oder andere Komponente an, entwickelt die dann vielleicht für sich weiter oder nutzt sie anders. Da kann sich auch keiner von freisprechen. Ich finde es immer schwierig, wenn Leute sagen, sie haben was erfunden. Das ist mein Gericht, das ist meine Erfindung. Ich sage dann immer, nee, du hast einfach nur zu wenig gelesen, weil es gibt tatsächlich so viele Dinge, die schon irgendwann mal jemand im Jahr 2024 oder bis dahin gemacht hat. Das ist dann, und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil es gibt nur gut kochen oder schlecht kochen, es gibt nur gute Produkte oder keine guten Produkte und das ist kein Wettrennen. Es gibt nur lecker oder nicht lecker.
Und erinnerst du dich noch an dein erstes Buch?
Ja, tatsächlich, also mein erstes gehobenes, ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. mein erstes Kochbuch, was so ein bisschen gehobener war oder tatsächlich aus der Sterne-Gastronomie stammt, das war das von Jean-Claude Bourguet, die Philosophie der großen Küche. Und das habe ich irgendwo auf dem Flohmarkt gesehen, also auf dem Online-Flohmarkt, und habe es mir bestellt und daraufhin habe ich mich im Schiff beworben.
Okay.
Und das war eins von zwei Büchern, was er geschrieben hat. Das war das erste, danach kam noch so ein anderes. Und das hat mich halt schon arg geprägt. Ist jetzt so ein bisschen Fanboy hier, aber es ist tatsächlich so, dass das mein erstes Kochbuch war und mich schon, ja, der Mann hat mich früh geprägt, offensichtlich. Ja.
Und dann natürlich noch eine ganz wichtige Frage bei deiner großen Auswahl. Hast du ein Lieblingskochbuch?
Tatsächlich nicht.
Okay.
Ja, also ich finde, die französische Küche von Yannick Aleno, das ist ja so ein riesiger Wälzer mit über 1000 Seiten, ist ein Quell an Inspiration, tolle Bilder, alle Gerichte sind so gut wie auf demselben Teller angerichtet. Das ist, ich finde, Yannick Aleno ist ein beeindruckender Koch und Gastronom, ja auch Multigastronom. Mhm. Wenn man jetzt sagen müsste, das ist so mein Favorite Kochbuch oder das Buch, wo ich am meisten reinschaue, dann würde ich sagen, das. Die Grundbasis aber ist der Kochkunstführer von Escoffier.
Okay. Ja.
Kein einziges Bild, nur stupide Rezepte. Und ich finde auch, jeder Koch braucht ein Escoffier. Also ein Koch, der kein Escoffier hat, der ist für mich kein Koch.
Ja, hast du auch komplett durchgelesen.
Tatsächlich, ja, studiert schon. Es wiederholt sich ja unheimlich viel, muss man dazu sagen. Also irgendwann sind ja wirklich dann nur die Deziliteranzahlen, irgendwelchen Jus sind dann veränderlich für irgendwelche Desserts oder irgendwelche Gerichte oder Rezepte. Aber ja, es ist schon ein tolles Buch mit jeder Menge Inspiration, definitiv. Ja. Und wie man halt früher noch gekocht hat, so kann man heute zum Teil gar nicht mehr kochen. Ja. Da sind ja Rezepte drin, da schlagen heute die Leute die Hände über den Kopf zusammen.
Ja, ja.
Schildkrötensuppen und solche Geschichten.
Die gibt es heute wahrscheinlich nicht als Perso-Essen.
Die gibt es als Personalessen hoffentlich nicht, nee.
Was gibt's denn heute?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. wir nehmen das hier gerade an einem Dienstag auf. Dienstag ist eigentlich Pasta-Tag. Und da sollte, glaube ich, unsere tolle Bankettküche heute wieder tolle Pasta mit verschiedenen vegetarischen oder fleisch- oder fischhaltigen Soßen vorbereitet haben.
Ja. Okay, hört sich gut an. Bevor wir zum Ende kommen, noch eine Frage, die wahrscheinlich allen unter den Nägeln brennt, die gar nicht so direkt mit Kochen zu tun hat. Aber wir sind hier im Atlantik. Udo Lindenberg wohnt hier, hat man gehört. Ist er schon vorbeigekommen und hat gegessen?
Ja, ich darf mich da eigentlich nicht zu äußern. Aber wer jetzt Herrn Lindenberg und seine Statur kennt, der weiß, dass er vielleicht mit unserer Küche und großen Menüs nicht ganz so viel anfangen kann. Wir haben ihm schon mal was aufs Zimmer geschickt aus unserer Küche, aber er ist auch relativ wenig in den Restaurants unterwegs, sondern diniert eher in seinem Zimmer. Ja. So viel darf man, glaube ich, sagen. Und das ist, glaube ich, aber auch ein offenes Geheimnis, dass er hier lebt und dass er auch mal im Hotel was essen muss, natürlich. Aber weniger in den öffentlichen Bereichen.
Ja. Okay, dann habe ich noch 5 Halbsätze für den Abschluss,
die ganz schlecht drin
vollständigen kannst. Meine größte Küchenpanne.
Ja, meine größte Küchenpanne war, zumindest in der professionellen Küche, war das meine erste Court Bouillon. Das ist ein Fond, den man ansetzt, um Krustentiere, zum Beispiel Hummer zu kochen oder zu pochieren. Und ich habe da einfach eindeutig zu viele Nelken reingetan und der ganze Hummer oder es schmeckte alles nur nach Nelke, das konnte man so nicht mehr weiterverarbeiten. Da gab es auch großen Ärger und seitdem.
Mehrere Hummer dann.
Ich glaube, es waren 3 oder 4, ich weiß es nicht mehr genau, es war relativ am Anfang der Lehre.
Ja.
Und aber das ist so ein Fehler, den machst du einmal und ich weiß seitdem um den sparsamen Einsatz des Gewürzes Nelke.
Ja. Das Essen meines Lebens war bisher.
Boah, das kann ich nicht sagen. Ich hatte tatsächlich mal in der Villa Merton in Frankfurt vor einigen Jahren einen Gang mit einer Welsleber, weil Matthias Schmidt, der hat dort damals gekocht, der hat partout nichts mit Foie Gras gemacht, wollte aber ein Gericht machen, was ähnlich wie Foie Gras schmeckt und hat sich dann für die Welsleber entschieden. Und dann gab es ein Stück gebratene Welsleber, dann gab es so ein Rührei dazu und ich glaube eine Kapernjü war es, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber diese Welsleber gebraten, das hat mich nachhaltig geprägt und wir benutzten heute auch noch unheimlich viel Fisch in der Rhein. Ob das jetzt Botarga ist, ja. Wir hatten Ende des Jahres eine Riedgurke konsumiert auf der Karte, da haben wir auch ein Stück Welsleber gebraten als Einlage im Prinzip. Nee, Dorschleber war es, Entschuldigung, eine Dorschleber gebraten und das war ganz toll.
Gerne würde ich einmal kochen für?
Ja, das ist natürlich Herr Bouguet, der war leider noch nicht hier, vielleicht schafft das ja mal. Ja.
Meine geheime kulinarische Sünde ist?
Ich esse unheimlich gerne Chips und solche Geschichten und bin da auch jemand, der da sehr exzessiv unterwegs ist. Also wenn ich dann abends vorm Fernseher sitze an einem freien Montag und keine Ahnung, einen Film oder Weltmillionär schaue, dann bin ich jemand, der kann auch mal zwei Tüten Tortilla-Chips essen.
Ja. In 50 Jahren wird die Gastronomie?
Ich glaube, wir werden in der Gastronomie, gerade in der Spitzengastronomie, wieder wesentlich klassischer. Und ich denke, dass die Gastronomie an sich die klassisch-französische Küche wieder mehr wertschätzen wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, entgegen aller Trends das, was immer überleben wird. Und in 50 Jahren kochen wir, glaube ich, wieder wesentlich klassischer, als wir es jetzt machen.
Ja. Alles klar, lieber Alexander. Dann danke ich dir für deine Zeit, für die tollen Einblicke in die Küche des Atlantik.
Dankeschön.
Und bis bald, sag ich mal.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke.
Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten aus der Welt des Genusses gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich auch auf feinschmecker.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.